Wir müssen uns ja immer die Frage stellen, einmal, ob wir glauben wollen oder nicht. Das ist eine grundsätzliche Frage. Und dann müssen wir uns natürlich auch fragen, welcher Religion wollen wir glauben oder folgen? Das ist ja eigentlich eine Frage, die so ganz neu in unserem Land ist und ganz aktuell geworden ist. Herausgefordert durch viele Menschen, die in unserem Land jetzt Heimat suchen und die ganz anders glauben. Meine Frau hat mir eben noch im Auto erzählt, wir kommen von ziemlich weit her, dass dort jemand Besuch hatte aus der Gemeinde und die haben morgens früh, ist Muslim, ganz einfach da den Gebetsteppich ausgerollt im Wohnzimmer und da gebetet. Es reicht ja nicht, dass wir sagen, ich bin nun mal in Deutschland geboren und Deutschland zählt man so zum christlichen Abendland, also ist es ganz verständlich, dass ich das da mitmache. Und wenn ich irgendwo anders geboren wäre, würde ich anders glauben. Das wäre mir zu billig. Das wäre mir zu billig. Da wird die Frage der Wahrheit ja ganz umgangen an der Stelle. Manche Deutsche sind besorgt, das wissen wir. Und man sagt, wir werden überflutet von einer fremden Religion. Thilo Sarrazin, der Name sagt einige was, der sagt, Deutschland schafft sich selbst ab, da muss man was gegen unternehmen. Und diesen ganz bekannten Satz, der hat ja viel Staub aufgewirbelt. Der Islam gehört zu Deutschland. Schon mal gehört? Der Islam gehört zu Deutschland. Ich sage jetzt gar nicht, wer den zuerst gesagt hat und wer den dann als zweites nachgesagt hat. Dann gab es eine Korrektur. Die Muslime gehören zu Deutschland, der Islam nicht, sagt jemand, der jetzt wieder in der ersten Reihe steht, auch bei der nächsten Wahl, nächsten Sonntag. Interessant ist außerdem, dass Christen in Deutschland aufgefordert werden, nicht von Pastoren, sondern von Politikern. Vertretet doch lieber, ihr Deutschen, wenn ihr euch zu dem christlichen Glauben seht, vertretet doch lieber das, was ihr selbst glaubt. Von der Angst kann man nicht leben, von der Abwehr. Sondern geht doch mal in die Offensive und lebt doch mal das, was ihr angeblich glaubt. Seid doch selbstbewusste und überzeugte Christen. Die Schwäche des Christentums ist die Stärke des Islam, weil er so schwach ist in unserem Land. Dann kommen die, die anders denken und eine andere Religion angehören, ganz groß raus. Ich sage das mal so platt. Weiß nicht, wer das verfolgt hat. Die deutsche Supermarktkette Lidl hat auf Verpackungen die Kreuze wegretuschiert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. So interessant. Das sollte man mal irgendwie anders machen. Und da ist ein enormer Wortwechsel jetzt entstanden und man hat sich bei Lidl beschwert. Ja, man hat dort Gebäude genommen und irgendwie auf Verpackungen drauf gehabt und da war oben drauf ein Kreuz und das hat man wegretuschiert. Kein Anstoß erregen. Kein Anstoß erregen. Deshalb das Thema, egal welche Religion, Hauptsache friedlich, ist mir doch egal. Viele Wege führen doch nach Rom, kommt doch alles aufs Gleiche raus. So ungefähr. Wie könnte auch eine Religion für so viele unterschiedliche Menschen auf diesem Globus gleichgültig sein? Das passt doch nicht. Warum sind wir noch überzeugte Christen? Jetzt würde ich gerne mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen und würde mal so fragen, was würden Sie sagen? Ich tue es nicht, keine Angst. Ich tue es nicht. Ich will keine Verlegenheit bringen heute Morgen hier. Aber was würden wir sagen? Hätten wir eine überzeugende Antwort? Man muss überzeugende Antworten haben. Sonst wird man nicht ernst genommen. Und das hat mich zeitlebens geärgert, dass Khomeini mal gesagt hat, ihr kennt diesen Mann, der dort jahrzehntelang sein Unwesen getrieben hat. Das christliche Abendland ist religiös unter aller Würde. Das hat mich immer gekitzelt, dass der so einen Satz sagt. Gerade der. Der so viele Menschen am Gewissen hat. Aber recht hat er. Warum sind wir überzeugte Christen noch? Ich möchte die Frage beantworten durch einen Text aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 4,
Man kann ihn so nachverfolgen hier. Während Petrus und Johannes noch zum Volk sprachen, traten ihnen die Priester mit dem Befehlshaber, der Tempelwache und die Sadduzäer entgegen. Sie waren aufgebracht, weil die Apostel sich herausnahmen, das Volk zu lehren und am Beispiel von Jesus die Auferstehung der Toten zu verkünden. Darum nahmen sie die beiden fest und brachten sie bis zum nächsten Abend ins Gefängnis. Es war nämlich schon Abend, bis zum nächsten Tag. Es war nämlich schon Abend. Aber viele, die Apostel gehört haben, die kamen zum Glauben. Und die Gemeinde wuchs so stark an, dass allein die Zahl der Männer bei 5000 lag. Plus Frauen, vielleicht Kinder. Gewaltige Zahl. Am nächsten Tag kamen die in Jerusalem die führenden Priester, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer zusammen. Dazu der oberste Priester Hannas mit Kajaphas, Johannes, Alexander und all die anderen, die zur Familie des obersten Priesters gehörten. Sie ließen die Apostel vorführen und fragten sie, woher hattet ihr die Kraft, diesen Mann zu heilen? Sie haben einen gelähmten Menschen geheilt, ein Kapitel vorher. In wessen Namen habt ihr das gemacht? Wo hatten ihr die Kraft her, einen Menschen zu heilen? Petrus antwortete ihnen erfüllt vom Heiligen Geist, Führer des Volkes und seine Ältesten. Wir werden hier vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben und wir sollen Rechenschaft abgeben, wodurch er geheilt worden ist. Nun, ihr und das ganze Volk Israel sollt es wissen. Es geschah im Namen Jesus Christus aus Nazareth. Eben dem, den ihr gekreuzigt habt und den Gott vom Tode auferweckt hat. Durch die Kraft seines Namens steht der Mann hier, der Gelähmte, gesund vor euch. Auf diesen Jesus bezieht sich das Wort in den Heiligen Schriften. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der nichts wert war, kann man wegschmeißen, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, der ist zum Eckstein geworden. Jesus Christus und sonst niemand kann das Heil bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden sollen. Und dann geht es weiter. Dann gibt es eine interne Diskussion und man sagt, was macht man mit dem? Das ganze Volk ist rebellisch und steht auf diesen Jesus von Nazareth. Das gibt einen Volksauflauf, den müssen wir unbedingt wehren. Und dann droht man ihnen. Ihr haltet ab jetzt den Mund und ihr redet nicht mehr über euren Glauben. Und dann schlägt man auch immer ordentlich zu. Man will die Leute einschüchtern. Und jetzt seid ihr ruhig. Aber Petrus und Johannes erwiderten ihnen, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihn noch einmal und ließen sie dann gehen. Das Erste, was mir deutlich wird hier, wo Jesus verkündet wird, da gibt es Widerstand. Da gibt es Widerstand. Hier bekommt die junge Christenheit zum ersten Mal Druck. Bisher hat man toll von ihnen geredet und so weiter. Jetzt gibt es erstmal Druck und Gegenwind. Es gibt Krach und sogar an heiliger Stätte von den gleichen Menschen, die kurz vorher Jesus ans Kreuz genagelt hatten. Genau die gleichen Menschen. Die offizielle Kirche erhebt Protest hier. Die Priester, Tempelpolizei und die Theologen, also die geistliche und die weltliche Obrigkeit, die sind ausnahmsweise mal eins. Die Sache mit dem Jesus, die muss beseitigt werden. Es hat im Laufe der Kirchengeschichte manchmal sonderbare Koalitionen gegeben, die eigentlich nicht zusammenpassen, die aber eins waren in dem Punkt. Man muss diesem Jesus und seinen Anhängern das Handwerk legen. Ausgangspunkt, wie gesagt, war die Heilung eines Gelähmten vor der Tempeltür. Das passt einfach nicht in religiöse Vorstellungen hinein, dass da einer gesund wird. Und Streitpunkt ist eben die Frage, sagt mal, woher hatten die die Kraft? In welcher Autorität hatten die das gemacht? Könnt ihr ja nicht aus euch selbst heraus. Können wir in der Tat nicht, oder? Und für sie war einfach klar, es passiert nur das, was ich mir vorstellen kann. Alles andere wird rausgefiltert aus dem Glauben. So diese Wunder und so. Da kommt mein Intellekt nicht mit, also was nicht sein kann, das darf auch nicht sein. Und so steckt man die Wortführer Petrus und Johannes kurzerhand ins Gefängnis. das sind die Ersten, aber nicht die Letzten, die Druck kriegen, weil sie zu Jesus gehören. Das waren die Ersten, die eine Nacht im Gefängnis verlebt haben. Aber es sind nicht die Einzigen bis zum heutigen Tag. Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat. Beim Eisernen Vorhang, da wurde an der Grenze gefragt, haben Sie Rauschgift? Und die zweite Frage, haben Sie die Bibel dabei? Die kommt nicht hier rein. Das ist gefährlich. Die Bibel, die spricht von diesem Jesus. Und diese Jesus-Leute, die kann man nicht so wie Schachfiguren von links nach rechts irgendwo bewegen. Die haben Format. Die stehen. Und die sagen auch mal Nein, wenn Leute ihre Grenze überschreiten und sich Autorität anmaßen, die fast nur Gott gebührt. Der Anspruch des Evangeliums und die Wirkung des Heiligen Geistes sind immer unbequem, vor allen Dingen, wenn Menschen ihr Leben nicht ändern wollen. Wenn Menschen ihr Leben nicht ändern wollen. Man spürt instinktiv, dieser Gott und dieser Jesus, der hat eigentlich einen Anspruch an unser Leben. Der hat einen Anspruch an unser Leben. Und das mag ich an sich gar nicht. Das mag ich gar nicht. Es geht ja um die Frage, wer das erste und letzte Wort über unser Leben spricht. Der lebendige Gott oder ich? Man möchte nicht gestört werden in seiner Lebensführung, die vom Ich, die um das Ich kreist. Da gibt es einen ganz interessanten Satz. Als Jesus, als man den Prozess um Jesus macht, wir wollen nicht, dass dieser Jesus über unser Leben herrscht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das ist unbequem. Sie haben das gespürt. Da geht es nicht nur um ein bisschen Religion. Ein bisschen Religion tut nicht weh. Die ist schädlich, aber die tut nicht weh unbedingt. Aber bei dem Jesus geht es um ganz oder gar nicht. Entweder ganz Christ sein oder man lässt bitte ganz sein. Und geht die Spur als Atheist oder so. Also ein bisschen Christ sein. Man kann doch nicht ein bisschen Leben haben oder man kann doch nicht ein bisschen Ehemann oder Ehefrau sein. Entweder ganz oder gar nicht. Und das hat man gespürt. Das hat man nicht, dass Jesus Wunder getan hat. Er könnte noch ein paar mehr machen. Aber dass Jesus einen Anspruch an mein Leben stellt, er, der Schöpfer der Welt, das passt mir nicht in den Kram rein. Jesus ist gefährlich, darf ich es mal so sagen. Er ist gefährlich für unser dickes Ich. Für unser dickes Ich. Für die Machthaber und Diktatoren und die Gernegrößen, die manchmal etwas verlangen, was nur Gott verlangen kann. Wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Und weil sich das immer schon so verhält, da schreibt der Apostel Paulus mal im Korintherbrief, die Predigt vom gekreuzigten und auferstandenen Christus ist den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Dummheit. Wörtlich steht da im Griechischen, ist ein Skandal. Ist ein Skandal! Normal denkt der Mensch und empfindet der Mensch, der wehrt sich dagegen. Juden und Griechen, die stehen ja nicht nur für zwei Volksgruppen, sondern sie verkörpern den religiösen und den geistigen Menschen. Und beide, und damit auch alle, die tun sich schwer damit, weil man einmal merkt, durch religiöse Anstrengung kann ich nie in den Himmel kommen. Und auch durch intensive Denkarbeit, aus dem eigenen Intellekt heraus, kann ich mir das Leben mit Gott nicht sichern. Uns in der westlichen Welt bläst der Wind der antichristlichen Fraktion nicht unbedingt so hart ins Gesicht. Wir werden meist in Ruhe gelassen hier. In Speyer glaube ich auch. Religionskriege gibt es nicht so groß hier, oder? Ihr seht alles noch. Zähne sind noch alle drin und so weiter. Es passt noch alles. Da gibt es nicht so viel Druck hier an der Stelle. Sicher müsste man mal andererseits fragen. Vielleicht liegt es an uns, ob wir das Evangelium noch unverkürzt vertreten. Ob wir die Fahne des Evangeliums noch hissen. Oder ob wir sie eingerollt haben. Ich weiß es nicht. Ob wir Jesus als den für uns gekreuzigten und auferstandenen wirklich noch so verkünden. Oder ob es bei uns einfach darum geht, in der Kirche geht es ein bisschen, dass wir ein bisschen anständiger werden. Ein bisschen friedlicher werden. Dafür haben wir der Polizei übrigens. Dafür muss man nicht in die Kirche gehen. Anständiges werden, ein bisschen friedlicher werden. Nein, da gibt es eine ganze Menge anderer Dinge. Oder lass uns ein bisschen Schöpfung bewahren. Das ist gut, Schöpfung bewahren. Die ist uns anvertraut. Aber es geht um mehr beim Evangelium. Oder gemeinsam mal über einen Religionsfrieden nachdenken. Sollten wir immer. Das sollten wir immer drüber nachdenken. Dass jeder da seinen Beitrag gibt. Ganz klar. Die Erde ist ein Pulverfass. Pulverfass. Aber wir müssen uns auch fragen, ob wir das Evangelium vielleicht, den christlichen Glauben, so in Watte hineingepackt haben, dass sich niemand mehr aufregt. Niemand mehr aufregt, dass er so ein Zuckerwasser ist. Übrigens, Jesus hat mal Folgendes gesagt. Ich bin gekommen, nicht um Ruhe und Frieden zu bringen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um Feuer anzuzünden. Und wo Feuer ist, da ist heiß. Da ist heiß, da kann man sich auch verbrennen. Merken wir, was haben wir manchmal aus dem Evangelium gemacht, frage ich mich. Was niemand mehr aufregt, dann haben wir es nicht gut verkündet. An Jesus scheiden sich oft die Geister in Pro und Contra. Jesus fordert heraus. Jesus gibt, wie niemand geben kann. Aber Jesus fordert auch heraus. Das ist so wichtig. Ich bin gekommen, um Feuer zu bringen. Feuer zu bringen. Aber auch bei uns kann man Schwierigkeiten bekommen, wenn man sich öffentlich zu Jesus bekennt und ihm kompromisslos nachfolgt. Nicht irgendwie extrem oder so, aber ganz klar seinen Weg mit Jesus geht. Dann kann man Schwierigkeiten bekommen. In der Familie, unter Freunden und im Arbeitsplatz. Da merkt man etwas vom Gegenwind. Da wird man ein bisschen schief angesehen, auch ganz in Ordnung, hat nur einen frommen Vogel. Oder wie auch immer, so beginnen ja die Dinge an der Stelle. Man kann manchmal auch einsam werden ein bisschen, dann bist du der Einzige im Studium, in deinem Semester. Dann bist du vielleicht der Einzige, der in der Kantine vor dem Essen betet. Und dann bist du der Einzige, der dieses macht oder jenes vielleicht nicht macht. Und man wird ein Stück weit für verrückt erklärt. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, sondern vielleicht das Normale. Übrigens, Jesus hat das vorausgesagt. Jesus hat ja nie gesagt, du kriegst den Beifall von jedem Menschen, wenn du Christ wirst. Hat Jesus nie gesagt. Nein, das hat auch was mit Feuer zu tun. Und wer immer nur den Weg des geringsten Widerstandes gehen will, immer so durchlavieren, der kann alles, nur kein Christ werden. Alles. Lass mich das Zweite sagen. Wer Jesus erlebt hat, der bekennt sich mutig zu mir. Wer Jesus erlebt hat. Petrus und Johannes, die stehen hier vor Gericht, die werden verhört. Und jetzt ist die Stunde da, wo Jesus, die hat er vorausgesagt, das wird passieren. Und dann hat er gesagt, hütet euch vor den Menschen. Denn sie werden euch den Gerichten übergeben und in ihren Synagogen auspeitschen, hat Jesus gesagt. Hat Jesus gesagt. Sie müssen Rechenschaft abgeben. Sag mal, was habt ihr gemacht? In welcher Autorität, in welcher Anmaßung tretet ihr denn auf und erhebt da so einen Anspruch? Übrigens bemerkenswert ist, Petrus und Johannes, die klagt man an, nicht wegen einer Untat, dass sie was Unmögliches gesagt haben. Man klagt sie an wegen einer Wohltat, ja? Ist ja schön, wenn ein Gelähmter wieder springen kann und Fußball spielen kann, oder? Ich finde das klasse. Wegen einer Wohltat. Die müssen alle Luftsprünge machen. Dann müssen sich mit dem freuen und eine Party geben da. Nein, das kitzelt sie. Ich werde das nie vergessen. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Nordhessen. Und da kam einer zum Glauben. So, der hat nie viel mit Gott am Hut gehabt. Und der kam zum Glauben an Christus. Und der führte auf einmal einen ganz anderen Lebensstil. Und eines Tages, das hat er mir mal erzählt, da kam der Bürgermeister und ist auf ihn zugegangen und hat gesagt, weißt du, was mich an dir ärgert? Dass du nicht mehr mit uns säufst. Dass du nicht mehr hier den Kanal volllaufst. Das kitzelt mich. Verstehst du? Ich kann mir ja schlecht den Kanal volllaufen lassen, wenn der irgendwie das nicht mehr macht. Da denke ich, Mensch, hat er vielleicht doch recht? Soll ich vielleicht ein paar weniger trinken? Fand ich interessant. Das war ihm ein Dorn im Auge. So sagt es fast niemand. Manche denken das vielleicht so. Und was tut Petrus jetzt? Er steht mit dem Rücken zur Wand, er hat Angst ums eigene Leben, vielleicht kuscht er vor den weltlichen Machthabern, ist ja gar nicht so einfach, oder? Wird er seine Tat irgendwie anders interpretieren? Ist er bereit zur Verantwortung? Wir kennen ja den Petrus. Ich glaube, er ist der beliebteste Jünger. Das ist der Mann mit der schnellen Zunge. Da sagen wir, ach, Petrus schon passiert, kann mir auch passieren. Kann ich mir immer reinwaschen. Das ist eine ganz tolle Sache, finde ich. Und das ist der Mann, der nur an einer Stelle den Mund nicht aufbekam. Wisst ihr noch wo? Als er Farbe bekennen sollte. Sag mal, gehörst du auch zu Jesus?
Ich? Ne? Wer ist denn das? Kenne ich gar nicht.
Kenne ich gar nicht, sagt er. Und nach der Kreuzigung seines Herrn, was hat er gemacht? Der hat sich verbarrikadiert. Und er hat sich geschämt. Geschämt. Ich, der ich so eine große, fromme Backe hatte. Ich habe so erbärmlich versagt. Nicht so, dann kommt was ganz Großartiges. Dann hat Jesus, der auferstanden ihm, in einer ganz feinfühligen Art, ist er ihm nachgegangen und hat das mit ihm aufgearbeitet. Die beiden haben es aufgearbeitet. Und Jesus hat den Petrus wieder auf die Beine gestellt und hat aus ihm einen Felsenmann gemacht. Das ist der Petrus. Dieser feige Mann, der kann auf einmal auftreten und sagen, das ist Jesus gewesen. Und er redet hier ganz klar den Jesus, den ihr ans Kreuz gemacht habt. Der ist auferstanden. Der lebt. Und der hat uns die Vollmacht, die Autorität verliehen, in seinem Namen zu handeln. Was wir gesehen und gehört haben, da können wir nicht mehr hinter uns zurück. Und das Schärfste ist, was wir gesehen haben, ein Toter, der ist ins Leben zurückgekehrt. Das ist das Schärfste. Das hat es noch nie gegeben.
Ja, kann man mal den Versuch machen, geht nachher mal über den Friedhof, Speyer, ist alles ruhig.
Ist alles ruhig. Und jetzt sagt man, einer hat das Grab verlassen. Freunde, das ist eine Sensation. Das gibt's überhaupt nicht. Und dann sagt er, das hat aus mir, dem feigen Mann, der ich mich barrikadiert habe, das hat mich ermutigt. Jetzt kann ich nicht mehr reden. Jetzt kann ich nicht mehr schweigen. Von diesem Jesus, dem Auferstandenen. Und das lässt ihn vor Gericht stehen. Er hat Rückgrat gekriegt. In der Tat. Jesus schafft Persönlichkeiten, heißt es einmal in einem Lied. Jesus schafft Persönlichkeiten. Originale. Ihr Lieben, die Erfahrung mit dem auferstandenen und gegenwärtigen Christus, wer die gemacht hat, der gewinnt Mut, der gewinnt Rückgrat, der kann aus der Deckung heraustreten, aus der Unentschiedenheit. Der muss nicht immer sein Fähnchen nach dem Wind richten und dem Menschen nach dem Munde reden. Petrus und Johannes, die werden gefragt. Übrigens, vielleicht werden wir auch mal gefragt. Vielleicht werden wir gefragt, sag mal, warum gehst du eigentlich sonntags immer in den Gottesdienst?
Oh ja, ich kann mich so schlecht so lange im Bett halten und dann...
Ich weiß nicht, was jeder Einzelne irgendwie sagt. Warum? Man wird gefragt. Warum bist du manchmal so anders? Warum lachst du nicht mit, wenn zotenhafte Witze gemacht werden? Warum gibst du nach? Und wenn wir mal dem Chef einen, wenn er nicht da ist, so richtig in die Pfanne hauen, sag mal, warum redest du nicht mit? Oder warum betest du in der Kantine vorm Essen? Oder warum bist du so ruhig vor einer schweren Operation? Warum gibst du dich mit so komischen Leuten ab da in der Kirche? Manchmal so hoffnungslosen Fällen. Warum kannst du eigentlich auf dein Recht verzichten? Warum kannst du vielleicht dem Nachbarn, der dir dauernd irgendwas über den Zaun schmeißt, warum bist du trotzdem noch positiv gestimmt ihm gegenüber? Und woher nimmst du die Kraft, deine schwierige Krankheit zu tragen und nicht zu verzweifeln? Woher nimmst du die Kraft?
Ich habe vorhin Samstag Fußball gespielt, oder war es 14 Tage, ich weiß nicht genau.
Und dann fragt mich einer, der so weiß, mit welchen Krankheiten ich mich so rumschlage, und der hat auch von der Bestrahlung gehört und so. Und dann sagt er zu mir auf einmal, weißt du, ich frage mich, wie du damit fertig wirst. Wie du mit all dem so fertig wirst, wie du das wegstößt. Gut, das Spiel begann gerade, aber ich habe mir festgenommen, ich muss noch mal mit ihm sagen, du hast mich was gefragt, ich möchte eine Antwort drauf geben. Die bin ich dem noch schuldig, das ist mir nachher in der Reflexion noch mal deutlich geworden. Das erwartet eine Antwort. Der hat mich gefragt, sag mal, wo ihr bin. Ich bin ja nicht so ein toller Hecht und ich packe das irgendwo, und weil ich stärker bin, sondern weil Jesus in mir lebt. Der Auferstandene. Der ist real, der ist so real wie dein Nachbar. Pack mal den Nachbar an. Merkst du, der ist da, siehst du, sie macht das, der Freund ist noch da. So real ist Jesus. Glauben wir das eigentlich? Und seine Kraft, die ihn aus dem Grab heraus katapultiert hat, die wirkt in uns, so schreibt Paulus mal an anderer Stelle. Wir werden in dieser Welt immer wieder gefragt werden von Menschen. Und dann ist die Frage, ob wir Mund aufkriegen. Petrus hat hier eine ganz klare Antwort, das bin nicht ich, bestaunt nicht mich, ich bin ein normal sterblicher Mensch, habe kein heiliges Blut in mir und so weiter, aber Jesus, der steht hinter mir. Und dabei war das ein ganz, war kein Mensch, der Theologie nachstudiert hat. Es gibt ja immer Leute, die sagen, ich muss erst mal 3 Jahre lernen, wenn ich Christ geworden bin, und 10 Jahre muss ich die Bibel lesen und dann kann ich vielleicht mal irgendwie ein Wort sagen. Das waren hier ganz ungelehrte Leute, keine Bildung im Kopf. Aber das ist doch hier entscheidend. Genau da liegt das Geheimnis. Nicht unbedingt, dass ich etwas studiert habe, nicht unbedingt am Intelligenzquotienten, sondern was habe ich mit Jesus erlebt? Ich denke an einen Mann, der stand einem sehr Intellektuellen gegenüber, ein bisschen hochnäsig, sollte mal seinen Glauben vertreten und so weiter und ein paar logische Gründe nennen. Und sagte, ich kann mich schlecht begründen, aber was ich sagen kann, ich habe gesoffen und Jesus hat mich vom Suff frei gemacht. Das war ein Argument. Was ich erlebt habe, was Christus in mir tut, mag für den anderen nicht gelten, aber das ist ein Argument. Oder wenn du sagst, seitdem Jesus in unserem Leben ist, ist eine andere Harmonie in unserer Ehe. Das ist ein Argument. Jesus erleben. Es geht doch nicht darum, dass wir Vokabeln im Kopf haben, fromme Vokabeln, sondern dass wir dem lebendigen und auferstandenen Jesus Christus, dem Gegenwärtigen, folgen und dass er durch seine Kraft in uns lebt. Petrus wusste, dass er nicht allein war, auch da vorm Gericht. Petrus hat es wirklich geglaubt, was Jesus ihm gesagt hatte. Was hatte Jesus denn als letztes Wort gesagt? Da hat Jesus ihm gesagt, ich bin da. Ich glaube, da kommt noch was. Ich, der Auferstandene und Lebendige, ich bin da. Ich bin Realität. Bitte macht aus mir keinen Toten irgendwo. Und ich bin mit dir. Darf ich mal fragen, kannst du das denken? Glaubst du das? Dass Jesus mit dir ist. In deiner Ehe, in deiner Einsamkeit, in deinen Schwierigkeiten, in deinen Erfolgen. Ich bin da und du wirst mich als den Lebendigen erleben. Ein totes Buch, eine Buchreligion kann uns nicht helfen, sondern ein lebendiger Herr, der wirksam sich an unserer Seite stellt. Wir sind begleitete Menschen. Bitte nehmt das mit nach Hause in diese Woche. Es gibt keine Situation, wo wir allein sind. Keine einzige. Und damit bin ich beim dritten. Im Entscheidenden ist Jesus der Einzige. Und jetzt nähere ich mich ganz langsam der Ausgangsfrage. Wo es um Leben und Sterben geht, ist Jesus der Einzige. Jesus ist das Heil und das Schicksal aller Menschen. Zu allen Zeiten und überall fragen Menschen nach dem, was gilt und bleibt. Und sie fragen nach dem Anker, den man werfen kann, auch wenn es stürmt. Nach dem, was durch Enttäuschungen und Krisen wirklich trägt. Was im Erfolg bewahrt und in der Niederlage aufrichtet. Man sucht nach einem Halt, wenn der Arbeitsplatz gefährdet ist. Und wie sagte man jemand? Wenn das Flugzeug ins Trudeln gerät, sitzt kein Atheist mehr drin. Sitzt keiner mehr drin. Auf einmal versucht man, den Anker auszuwerfen, den man zeitlebens ignoriert hat, geleugnet hat. Auf einmal. Oder wenn die Krankheit einen fest im Griff hat, da fragt man nach Entlastung des Gewissens. Da fragt man danach, wenn man sich in der Ehe festgefahren hat, wie kriegt man denn das, was wir immer unter den Teppich gekehrt haben, wie kriegt man diese Beulen weg? Ich habe die Tage noch mit einem Menschen gerungen, da steht die Ehe auf der Kippe. Wo ich gefragt habe, sag mal, hast du keinen, der da konkret in dein Leben hineinsprechen kann? Ein Dritter, wenn ihr beiden das nicht könnt. Kann ja passieren. Und da fragt man nach der Hand, die da ist, wenn jede Hand einen loslassen muss. Selbst die Geliebteste. Wenn ich aus dieser Welt gehe. Gibt es da einen, der mich hinüberleitet? Wo ist die letzte Geborgenheit? Und die sichere Hoffnung für Sterben? So fragen Menschen sehr leise. Manche trauen sich nicht, das öffentlich zu fragen. Und manche fragen auch sehr laut. Und das ist die Frage nach dem Heil. Und das ist letztlich auch eine Frage nach der Wahrheit. Und es gibt Heilsangebote, damals und heute. Materialistische und idealistische. Es gibt Religionen und es gibt Weltanschauungen, mit denen man sich rüberretten will. Es gibt Meditation oder Erziehung zur Veränderung. Petrus sagt, jetzt will ich es euch sagen, jetzt muss es gesagt werden. Jesus Christus und sonst niemand kann das Heil, Frieden mit Gott bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keine andere Person benannt, keine Religion benannt, durch die wir sonst gerettet werden können, außer durch Jesus. Das ist ein Wort, oder? Das ist ein Hammer. Da muss man sich drüber aufregen. Ich wünschte mir viel mehr Leute, die sagen, ich bin nicht bereit, das zu glauben. So ohne weiteres schlucke ich diese fromme Pille nicht. Das ist doch eine Zumutung. So war das übrigens damals auch. Nicht nur heute. Das ist intolerant. Jesus hat sich ganz intolerant ausgedrückt. In der Tat. In diesem einen in Jesus erfährt man das Heil. Erfüllung seines Lebens. Eine geordnete Vergangenheit, eine sinnerfüllte Gegenwart und eine gesicherte Zukunft. Das ist ein Wort mit Sprengstoff. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt, wenn ihr dieses Wort mal an Menschen herantragt. Oder das andere Wort, steht glaube ich drunter, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott außer durch mich. Ja, das ist ja ein Anspruch, das ist schlimmer als der, der die Hitler-Tagebücher gefälscht hat. Das ist, da könnte ich mich drüber aufregen. Da kann man sich reiben an dem Wort, merken wir das? Da kann man sich reiben, dass Jesus sagt, es gibt ja Leute, die sagen, in jeder Religion ist so ein Fünkchen Wahrheit. Das ist in der Tat, das hat jemand mal gesagt, Religionen sind die bangen Fragen, auf die Jesus Christus die göttliche Antwort ist. Auf die Jesus Christus die göttliche Antwort ist. Ja, sagt Petrus, das ist es. Was im Tiefsten und Eigentlichen und im Letzten der Mensch braucht, das ist Jesus. Jesus ist Heil, ist Rettung für andere Menschen. Ich habe mal gelesen, der französische Philosoph Comte wollte eine neue Religion gründen. Und sein Gegenüber sagte ihm, ich finde die Idee großartig, neue Religion gründen. Das Entscheidende, was du tun musst, ist, du musst so reden, wie nie ein Mensch geredet hat. Du musst so leben, wie nie ein Mensch gelebt hat. Und vor allen Dingen, du musst dich kreuzigen lassen, beerdigen lassen und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Dann hat deine Religion Anspruch auf Anerkennung. Sonst kannst du nichts machen. Ihr Lieben, wo ist der christliche Glaube? Entscheidet er sich, unterscheidet er sich entscheidend? An der einen Stelle, ob das wahr ist, dass Jesus auferstanden ist. Das ist das entscheidende Kriterium. Das ist das entscheidende Kriterium. dass man manches sei gut und edel und der Mensch und so weiter, dass da manches in Religion steckt, gar keine Frage. Mohammed ist gestorben und tot geblieben bis zum heutigen Augenblick. Jesus ist auferstanden. Das ist die Begründung des Anspruchs. Jesus ist der Einzige, das hat Gott eingerichtet, nicht ich. Und die Christen haben irgendwie so sich da versteigert irgendwo. Gott hat sich zu seinem Sohn Jesus, der für unsere Sünde ans Kreuz gegangen ist, bekannt, indem er ihn zum Leben erweckt hat. Das ist. Und er war der Erste und der Einzige bis zu diesem Augenblick. Das begründet den sogenannten Absolutheitsanspruch Jesu. Da müssen wir uns festmachen. Das ist das Entscheidende. Jesus ist das Heil für alle Menschen. Jesus ist der Heiland Gottes, der im Auftrage Gottes Heil machen will, was bei uns kaputt gegangen ist. Und in meinem Leben ist manches kaputt gegangen und manches schief gelaufen. Und alles Unheil hat er an sich gezogen und am Kreuz das in Ordnung gebracht. Die Auferweckung Jesu ist die Bestätigung Gottes. In keinem anderen ist das Heil zu finden. In keinem anderen ist das Heil zu finden. Jesus ist die entscheidende Figur für jeden Menschen. Darf ich es mal anders sagen? Der Mensch kommt nicht in den Himmel wegen seinen guten Taten. Der Mensch verliert aber auch nicht den Himmel wegen seinen schlechten Taten. Sondern das Entscheidende ist, wie er sich zu Jesus verhält. Das ist Entscheidende. Das hat Gott so eingerichtet. Jeder kann zum Glauben kommen, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Und es kann noch so viel an gut oder auch schlecht passiert sein. Daran wird niemand das Heil verlieren, sondern dass er Jesus aus seinem Leben heraushält. Merken wir, es geht nicht um allgemeinen Gottesglauben, dass ich auch an Gott, den Schöpfer, glaube. Das ist richtig, tue ich auch. Sondern, dass ich das, was Gott in Jesus geschaffen hat, für uns alle, dass ich das für mich akzeptiere. Das ist kein anderer Name. In jeder Zeitungsausgabe gibt es gewaltige Namen, in jedem Fernsehprogramm. Große, bekannte, gefeierte Namen, Namen von Politikern, Denkern, Künstlern, Sportlern, Helden und Heilige. Alle tragen Namen, aber jeder Name vergeht. Ja, muss ja jeder irgendwo mal einsehen, mein Name, der gerät ein bisschen in den Hintergrund. Alle Namen verblassen, viele werden vergessen. Es gibt wertvolle Namen. Es gibt Personen, die Gewaltiges auch für die Menschheit errungen haben. Aber eins kann niemand außer Jesus: Frieden mit Gott bringen, Versöhnung mit Gott, Gewissheit der Vergebung ewigen Lebens und auch Rettung vor dem heiligen Gott. Jeder muss ja mal vor Gott antreten. Das wissen wir, irgendwie ahnen wir. Habe ich immer geahnt, als ich noch nicht geglaubt habe an Christus. Wenn es einen Gott gibt, der mir das Leben gegeben hat, der wird auch mal fragen, sag mal, was hast du aus deinem Leben gemacht? Ich habe mal gelogen. Ja, das will ich hoffen, aber das ist zu wenig. Und auch, dass ich weiß, wo ich mein Leben nach dem Sterben zubringe. Deshalb ist entscheidend wichtig, dass meine Beziehung zu Jesus geklärt wird. Und ich rate immer Menschen, frage nach Jesus. Jesus ist der Türöffner zu Gott. Kläre das. Ich habe mich lange mit der Frage herumgeschlagen, auch ob Jesus wirklich auferstanden ist. Weil ich so alles um mich herum lebe, da ist niemand auferstanden. Die sind nicht Jesus auferstanden. Wenn das wahr ist, dann habe ich da den Schlüssel zu Gott gefunden. Warum sind wir überzeugte Christen? Ich hoffe, dass wir an der Stelle so manches geklärt bekommen haben. Und was uns auftreten ist, untersuchen lässt. Bis wir zu einer Gewissheit gekommen sind. Amen.